Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Das ist die 229. Folge des Computer Club 2. Wir sind aus dem Urlaub zurück. Wir hatten ja eine kleine Pause gemacht und sind frohen Mutes, jetzt wieder neu anzufangen. Wie war es denn bei dir im Urlaub, Wolfgang?
Traumhaft. Es war sehr schön, schönes Wetter, absolute Ruhe. Und ich hatte das große Glück, dass in der letzten Urlaubswoche diese No-Pay-Netz, das sind also in Dänemark weit verbreitete Netze, öffentliche Zugangspunkte, die kostenlos sind, wie der Name sagt, dass die ausgefallen sind in meiner Ortschaft, da wo ich bin. Und nachdem ich nur einen Tag rumgehext hatte und gedacht habe, meine Hardware spinnt oder sowas, habe ich dann doch festgestellt, dass die Netze wirklich kaputt sind. Da ist ein Kabel durchtrennt worden beim Bau eines Fahrradweges. Und da war eben Ende. Und da war der Urlaub noch schöner. Kein Internet. Nichts mehr gucken, nichts mehr lesen, nichts mehr ansehen, keine Mails.
Und hattest du nicht früher so einen 8-Meter-Turm dabei und oben eine Antenne und dann nach Westerland rüber? Oder geht das jetzt nicht mehr da, wo du bist?
Also einen 8-Meter-Turm hatte ich nicht dabei.
Aber eine 8-Meter-Stange?
Ja, aber da waren ganz, ganz andere Zeiten. Jetzt habe ich da einen, wenn du das willst, einen 4-Meter-Turm, also ein Schiebemast dabei und eine Helix-Antenne, um auf die 600 Meter entfernten Access Point drauf zu kommen. Aber das hat ja auch nichts genutzt, weil wenn die Dinger kaputt sind, dann nutzt die beste Antenne nichts.
Die No-Pay waren auch in der Schweiz kaputt.
Ja, in der Schweiz brauchten die nicht kaputt zu gehen, bei denen gab es sowas nicht.
Nee, das ist also schon dieses Prepaid, was ich dieses Jahr gemacht habe mit 3 Franken die Stunde. Und wo ich die Abrechnung dieser 3 Franken, ich weiß nicht, ob die ein anderes Stundenmaß haben oder irgendwo, ich kam also nicht mit damit zu Rande. Ich habe immer gedacht, ich müsste noch mehr Guthaben auf dem Konto haben. Und das Schlimme ist, wenn du da 10 Sekunden in der einen Stunde drin warst, dann ist das eine Stunde. Das heißt, du kannst da nicht mal sagen, ach, machst du mal 10 Minuten Internet und die nächsten 10 Minuten morgen. Sondern weg, einfach nur weg. Und das ist solche Wegelagerei. Und ich glaube, das muss man überlegen.
Eine WLANerei.
Also, ich meine, ich habe einen Vertrag fürs iPhone. Das ist ein kompletter Flat-Vertrag. Der kostet als Pressemann um die 50 Euro oder so irgendwas im Monat. Dann habe ich eine kleine Karte für einen Computer, einen kleinen Stick für einen Computer, der kostet eigentlich 39 pro Monat, wenn ich da nicht 500 Euro Gutschrift gehabt hätte. So, der kostet also um die 15 Euro. Die lagen den ganzen Juni, lagen die brach, die kannst du auch nicht abbestellen. Kannst du sagen, ich möchte mit meinem Abo aussetzen für einen Monat, weil ich nicht da bin, und möchte dann den Vertrag meinetwegen einen Monat verlängern.
Oh WLAN.
Bei der Zeitung geht das. Wenn du bei der Zeitung weggehst, stellst du sie ab, dann kriegst du eine Gutschrift für deine 6 Wochen oder 4 Wochen.
Na gut, das kommt auf das Konzept an. Wenn ich mir die Karte nehme, dann komme ich mit 15 Monaten für den ganzen Monat auch hin. Und wenn ich den nächsten Monat nichts mache, dann mache ich den nächsten Monat nichts. Ja. Aber wenn man Verträge abschließt mit 500 Euro Prämie und ist dann gebunden, dann kann man nicht auch noch sagen, jetzt will ich da mal unterbrechen. Also alles kann man nicht haben. Also man muss da
schon. Man sollte es haben können.
Intelligent daran.
Also gehen. Es muss doch möglich sein, dass wir hier in Europa, wir sind doch in Europa. Echt? Dass man da nicht im nächsten Land gleich wieder neu anfangen muss. Das muss doch irgendwie besser werden.
Die Schweiz gehört geografisch zu Europa. Das ist aber wahr, ja.
Das ist kein Euroland.
Weil wir bei diesem Thema sind. Finnland hat seit Anfang des Monats ein Bürgerrecht auf einen 1-Megabit-Zugang. Das heißt, jeder finnische Haushalt hat ein einklagbares Recht, dass er mindestens einen 1-Megabit-Zugang zu einem vernünftigen Preis bekommen kann. Und dieses Recht soll übrigens ausgebaut werden bis 2016 auf 100 Megabit. Also die haben da einen Vorreiter gemacht. Stell dir mal vor, in Deutschland, aber die haben auch schon 96% Anschlüsse. Stell dir mal vor, in Deutschland gäbe es ein solches Recht, da sehe die Welt anders aus. Aber hier ist ja alles derart dem Kommerz unterworfen, dass man wirklich nur die fetten Karpfen aus dem Teich fängt und die kleinen Fische, die dürfen sich abstrampeln bis zum geht nicht mehr. Investitionen, die dafür notwendig sind, die werden übrigens zu einem Drittel von dem Staat Finnland und von der EU getragen. Sollte bei uns eigentlich auch möglich sein. Und irgendwann sollte es so sein, wie in Dänemark, da gehe ich in jeder Ortschaft in mein No-Pay-Net, da gibt es immer mehrere, und da brauche ich auch nichts zu bezahlen.
Deswegen wer bezahlt die denn, die No-Pays?
Die werden öffentlich vom Staat betrieben.
Echt?
Ja.
So toll.
Ja, gehört ja auch zu Europa.
Nehmen die noch Einwanderer auf?
Nee, ist zu spät für dich. So, aber WLAN und ähnliche Geschichten. Wir haben den Peter Welchering wieder in unserer ersten Sendung nach dem Urlaub dabei, wie auch den Heinz Schmitz. Und ich möchte dich erstmal ganz herzlich begrüßen, Peter.
Ja, hallo nach Köln.
Jetzt hast du schon gehört, was wir da alles erzählt und gejammert haben. Der Kollege, der war in der Schweiz und dem ging es nicht gut. Ich war in Dänemark, mir ging es sehr gut.
Vor allen Dingen dann, als nichts mehr war. Mir ging es gut. Aber in puncto Internet. Mhm.
Was hast du denn zu berichten, Peter?
Ja, ich war in Deutschland. Mir ging es auch nicht gut, weil ich habe die Rede von der de Maizière zur Netzpolitik der Bundesregierung gehört.
Ach du liebe
Und da gibt es kein No-Pay-Net, aber was es da geben soll und was jeder Bundesbürger möglichst machen soll, Herrn de Maizière zufolge, das ist DE-Mail, dieser berühmte Grundmail-Dienst, der dann ja auch einen Safe anbietet, der sehr umstritten ist. Ja, und diese Rede von Herrn de Maizière, die hat war recht lang. Und ist anschließend in der Netzgemeinde diskutiert worden, überwiegend ablehnend. Einige Punkte wurden auch anerkannt, aber insgesamt war schon eine ziemliche Enttäuschung.
Mhm. Was hat er denn gesagt? Er ist ja eigentlich angetreten mit sehr viel Enthusiasmus, dass er nun Freiheit und alles das bringen will und dass man das neu überdenken muss. Aber jetzt hört sich das gar nicht mehr so an.
Nee, fangen wir mal mit dem Positiven an. Positiv war, dass er gesagt hat, Netzneutralität ist eine feine Sache, sollte man beachten. Allerdings kam da nichts so an Maßnahmen, dass man wirklich sagen konnte, okay, so will die Bundesregierung auch wirklich Netzneutralität sicherstellen. Das blieb also bei einem ganz allgemeinen Bekenntnis. Positiv weiterhin, endlich wird mal eine systematische Netzpolitik eingefordert oder wie in diesem Fall dann von Herrn de Maizière versprochen zumindest. Das war ja in der Vergangenheit nicht der Fall. Da gab es immer so einzelne Fälle, Websperren hier oder mal Zugangserschwernisgesetz da oder mal mehr Sicherheit und kostenlose Virensoftware übers BSI hier. Und jetzt hat de Maizière gesagt, wir brauchen endlich eine ganz systematische Netzpolitik. Das waren die beiden positiven Aspekte seiner Rede.
Mhm. Gut, bei der systematischen Netzpolitik kann ich noch nicht sehen, was dahinter steht. Da kann man alles hineininterpretieren. Ist er denn da konkreter geworden?
Ja, er hat auch ein paar Einzelmaßnahmen benannt und dann fing es eben auch an, kontrovers zu werden. Beispielsweise hat er gesagt, wir brauchen einen Radiergummi fürs Netz. Das heißt, die Daten, die ich so von mir ins Netz stelle, die persönlichen Daten, die müssen nach einiger Zeit auch wieder gelöscht werden können. Und da gab es dann den Hinweis etwa von Constanze Kurz, naja, wenn so Daten einmal im Netz sind, die dann wirklich zu löschen und sozusagen einfach nur den Bundesbürgern zu versprechen, die können dann auch wieder gelöscht werden, das ist zu wenig, weil technisch gibt das Riesenprobleme. Wenn diese Daten erstmal im Netz sind, repliziert werden über viele, viele Server, dann wird es sehr schwierig, die zu löschen.
Ja, außerdem, was allerdings dann scheint mir das irgendwo ein bisschen schizophren in der Aussage zu sein. Übrigens, Constanze Kurz ist Pressesprecherin vom Chaos Computer Club, eine sehr gute Fachfrau. Und wenn ich mir überlege, wie das war bei diesen Stoppschildern, die Frau von der Leyen einrichten wollte, und da kamen die Argumente immer wieder, man könne ja nur nicht irgendwelche Betreiber irgendwo auf der Welt vom Netz nehmen, wenn die Schweine hier Inhalte da reinstellen. Das heißt also, das war die Aussage, es geht nicht. Und jetzt wollen sie da quasi ein Verfallsdatum für die Daten haben. Das ist da auch nicht durchzusetzen oder zumindest ein grober Widerspruch zu dem, was man früher gesagt hat von Seiten der Regierung.
Ja, zweimal ja. Es ist ein grober Widerspruch. Das wäre gar nicht so schlimm. Regierungen widersprechen sich ja öfter mal. Aber zweitens, es ist auch technisch wirklich nicht durchzusetzen. Worüber man reden kann, das wäre nach einer bestimmten Zeit eine Art Indexierungsverbot für bestimmte Datentypen, den Suchmaschinen aufzuerlegen. Allerdings auch das wird schwierig umzusetzen sein, denn ob sich unbedingt dann Google mit der Suchmaschine und den Algorithmen irgendwo in den USA an Indexierungsverbote in Deutschland hält, das ist dann doch sehr, sehr die Frage. Mhm.
Was ist dann eigentlich mit dieser EU-Maßnahme jetzt, die Sache von der Frau von der Leyen? aufgreifen will und da eben das jetzt EU-mäßig machen will.
Ja, da sagt das Innenministerium, da warten Sie ab. Aber es gibt ja das Zugangserschwerungsgesetz. Und dieses Zugangserschwerungsgesetz, das soll dem BKA noch viel mehr Möglichkeiten einräumen, dass man eben mit diesem Zugangserschwerungsgesetz dann auch demnächst Leute abhängen kann, die beispielsweise Kinderpornografie oder andere strafbare Inhalte ins Netz stellen.
Copyright-Verletzungen.
Copyright-Verletzungen sind auch angesprochen worden. Mhm. Da müsste man genau hinschauen, wie das ausgestaltet werden soll, hieß es dazu aus dem Innenministerium.
Ja, das wäre doch toll. Dann lade ich mir einmal unerlaubt irgendwas versehentlich runter, wird vom Netz abgeklemmt, braucht keine Steuererklärung mehr abgeben, weil ich es gar nicht kann.
Ja. Naja, die muss dann dein Steuerberater über Elster abgeben.
Ja, als Privatmann brauche ich das. Kann ich ja nicht. Habe ich auch keinen. Naja, also das ganze Ding ist von vorn bis hinten von den Leuten, die uns regieren sollen, nicht vernünftig durchdacht, denke ich. Was waren denn die anderen Punkte?
Beispielsweise hat die Bisher auch nochmal betont, es gäbe Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem Staat, damit ein Missbrauch des Internets als Überwachungsinstrument eben auch verunmöglicht werden könnte. Aber er hat im gleichen Atemzug quasi gesagt, wir brauchen dennoch eine Telekommunikationsvorratsdatenspeicherung und da müssten eben auch IP-Adressen und anderes gespeichert werden. Denn ohne diese Vorratsdatenspeicherung würde man die Gefahrenabwehr erschweren und die Strafverfolgung, die würde man dann unnötig schwächen. Und in dem Zusammenhang gab es eine ganz interessante Anmerkung, die Maizière meint nämlich, es dürfe nun einmal keine schrankenlose Anonymität im Netz geben. Und das hat dann zu der Diskussion geführt, wie sieht es denn mit Anonymisierungsservern und Ähnlichem aus? Und da gab es dann auch die Befürchtung, diese Anonymisierungsserver, die könnten demnächst auch in die kriminelle Ecke gedrängt werden.
Mhm. Mehr als 100 Organisationen aus 23 Ländern, europäischen Ländern, haben die EU-Kommission aufgefordert, ihre Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung aufzuheben. Die Unterzeichner, das sind Bürgerrechts-, Datenschutz-, Menschenrechtsorganisationen, Telefonseelsorger, Notrufvereine, Berufsverbände, Journalisten, Juristen, Ärzte, Gewerkschaften, wie Verdi zum Beispiel auch, Verbraucherorganisationen, Wirtschaftsgruppen, wie der Eco-Verband aus Deutschland. In diesem Schreiben wird auch darauf eingegangen, dass die Untersuchungen mittlerweile belegen, dass in den Ländern, wo die Vorratsdatenspeicherung schon durchgeführt wird, die verfügbaren Kommunikationsdaten nicht zur Aufklärung von Straftaten ausreichen oder sie verbessern, sondern alles das, was man bisher hat. Das heißt also, die ganz regelmäßig aufgezeichneten Daten, wie auch immer das bisher war, vollkommen ausreichend sind und es würde keine Verbesserung mehr geben. Und man hat diese Erfahrungen gemacht, weil Vorratsdatenspeicherung ja in Österreich, Belgien, Deutschland, Griechenland, Rumänien und in Schweden untersagt ist. Da gibt's natürlich auch einen Zwiespalt, denn die EU hat ja nun bestimmt in der EU-Richtlinie aus dem Jahr 2006 war das, glaube ich, dass das eingeführt werden muss. Und diese Länder sagen also, nach unseren Gesetzen ist es nicht möglich. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Hast du dazu irgendwas gehört von Herrn de Maizière?
Ja, er hat ganz klar gesagt, wir brauchen wieder die Vorratsdatenspeicherung. Wir können darauf nicht verzichten und wir werden sie so umsetzen, dass sie eben grundgesetzkonform ist und dass somit auch den Auflagen sozusagen, die ja indirekt auch das Verfassungsgericht gestellt hat, dann auch Genüge getragen wird. Er hat übrigens in dem Zusammenhang noch was anderes gesagt und das fand ich ganz spannend. In dem gesamten Zusammenhang gab es dann auch den Vorschlag von de Maizière, dass man bei bestimmten gefahrengeneigten Online-Diensten doch staatliche Zulassungen einführen sollte. Also beispielsweise bestimmte Finanzdienste oder Kreditvermittlungen im Netz, Medikamentenhandel oder auch ein Ortungsservice für die Betreiber solcher Dienste. Da sollte man doch mal darüber nachdenken, ob man da nicht eine staatliche Zulassung braucht. Und wenn man das nimmt, dass bestimmte Internetdienste mit einer staatlichen Zulassung versehen werden sollen und man nimmt die Vorratsdatenspeicherung, die wieder eingeführt werden sollen, dann haben wir natürlich schon Überwachungsinstrumente, die sehr, sehr mächtig sind.
Mhm. Also ich denke, dass die Bevölkerung in Europa sich weitgehend darüber einig ist, dass die 2006 beschlossene EU-Zwang zur flächendeckenden Vorratsdatenspeicherung vollkommen sinnlos, nutzlos und gegen die Menschen gerichtet ist. Ich denke, wir sollten da auch noch mal irgendwo drauf klopfen und das weiter im Gespräch halten und das zumindest in Deutschland irgendwie so weiter am Leben halten, dass irgendwann die Sache von der EU gekippt werden kann, sollte und müsste.
Ja, aber weißt du, wie die Leute vom BKA, wie die jammern, dass es die nicht mehr gibt. Sie können jetzt nichts mehr erreichen, nichts mehr recherchieren. Sie könnten keinen mehr überführen, weil die Daten einfach nicht mehr. Und die, ja, der eine Kollege, den wir da auf dem Podium hatten bei der CeBIT, der hat sich auch noch beschwert darüber, dass die Provider so schnell waren. Die haben also, als das Gesetz rauskam, haben die batsch, bumm, alles gelöscht. Und da hat er sich drüber beschwert. Also das ist ja wohl dann auch normal, wenn das Gesetz geworden ist.
Ne? Normal oder nicht normal und BKA und nicht BKA, die sollen ihre Arbeit machen und sich nicht in die Fußstapfen der Politiker begeben, die ja auch nur noch, so eine Arbeit machen, wie man einem normalen Handwerker quasi Berufsverbot erteilen würde. Denn was ich sehe, was da an Gesetzen passiert, die wieder korrigiert und kassiert werden, wenn ich sehe, was da jetzt mittlerweile wieder passiert, was unser Oberwirtschafter da von der FDP, der möchte jetzt, dass diese persönlichen Daten wieder abgeschafft werden, diese automatische Verarbeitung, das automatische Melden, hin und her und hoch und runter und neue Verordnungen und neue Formulare und neue Hardware anschaffen und neue Daten sammeln und dann wieder zurück. Ich glaube, die wissen nicht mehr, was sie tun.
Das merkt man ja auch.
Ja, das ist in der Tat bedenklich, was da so kommt. Vor allen Dingen ist sehr bedenklich, dass wir ja eigentlich gestartet sind in dieser Koalition mit dem großen Versprechen derjenigen Leute, die sich als Bürgerrechtspartei bezeichnen. Wir machen ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, das den Namen auch verdient. Und auch da hat das Wirtschaftsministerium, hat der Wirtschaftsminister so viel reingestreut, dass wir jetzt eigentlich mit dem Entwurf, der vorliegt, weit hinter dem bleiben, was ursprünglich mal in der Diskussion war. Und das ist wirklich bedenklich, wenn man diese Dinge zusammennimmt. Arbeitnehmerdatenschutz wird weich gemacht, die anderen Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt. Es gibt eine Politik, eine Netzpolitik der Bundesregierung, die auch nur wiederum verschiedene Überwachungsregeln festhält. Dann wird das alles sehr, sehr problematisch.
Wir sollten mal als Bürger anfangen, die Politiker zu überwachen. Das würde vielleicht sehr viel mehr bringen.
Überwachen. Wir sollten mal sehen, dass wir bessere kriegen. Aber gut, ja, Peter, leider sind wir einer Meinung. Wir können uns darüber gar nicht streiten. Es ist einfach nur traurig so. Schönen Dank für deine Informationen.
Ja, so ist das leider. Danke, tschüss nach Köln.
Ein Thema, was uns immer mal wieder beschäftigt, das ist WLAN und die Sicherheit von WLAN. Jetzt hat der Heinz Schmidt so ein Thema mitgebracht, etwas plakativ, WLAN-Spione. Was sind denn das für welche, Heinz?
Ja, ausgelöst wurde das durch den Spionagefall, der in den USA jetzt aufgeflogen ist, denn die Spione haben sich der WLAN-Technologie bedient, um Informationen auszutauschen.
Das heißt, untereinander ausgetauscht?
Ja, die haben mit ihrem Auftraggeber und untereinander haben die Informationen ausgetauscht über WLAN-Technologie. Man kennt das ja von früher, da hatte man in den Krimis so tote Briefkästen, da wurden irgendwelche Steine rausgenommen und geheime Nachrichten hinterlegt und sowas. Das ist heute nicht mehr notwendig. Man nimmt einfach einen Laptop, setzt sich irgendwo hin, in Sichtweite des anderen oder in Funkweite des anderen, macht ein sogenanntes Ad-Hoc-Netzwerk auf und schon kann man Informationen austauschen. Mhm. Das ist ja normalerweise, WLAN kennt man ja so, dass man normalerweise einen Hotspot hat und auf den Hotspot sendet und darüber ins Internet geht. Das ist dabei gar nicht notwendig.
Ich kann ja auch ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufbauen.
Ja, also diese Ad-Hoc-Netzwerke. Ja. Und genauso haben die es gemacht. Die haben sich ins Café gesetzt oder haben sich auf die Parkbank gesetzt. Der Auftraggeber saß irgendwo. Die haben ein Ad-Hoc-Netzwerk aufgebaut und konnten dann schön ihre Daten austauschen. Konnten miteinander chatten, konnten alles machen. Das waren ja auch verschlüsselte Verbindungen.
Okay, also die haben sich nicht irgendwo zusammengesetzt und heimlich getuschelt oder sonst was, sondern haben sich nur in einer, räumlichen Nähe befunden, wie auch immer, brauchten sich nicht anzusehen oder sonst etwas und haben dann ihre Clubcomputer da gehabt und haben Ad-Hoc-Netzwerke aufgebaut und konnten sich dann unterhalten, Daten austauschen und so weiter und so weiter, ohne dass jemand Verdacht geschöpft hat.
Nö, das ist ja einfach, hat sich einfach hingesetzt. Wenn man sich in irgendein Lokal setzt und macht seinen Clubcomputer auf, dann könnte ja auch sein, dass man über den Hotspot, der da ist, dann ins Internet geht. Bloß die haben eben was anders gemacht. Die haben auch die Verbindung miteinander verschlüsselt. sodass das geheim war. Und das konnte man auch erstmal gar nicht mitkriegen, was da los war. Dann hat allerdings das FBI 2500 deren Wohnung mal durchsucht, weil die verdächtig waren so ein bisschen. Und es ist unheimlich ungeschickt, wenn man das Passwort...
Was heißt 2500?
Im Jahre 2005.
Ach so, okay.
Entschuldigung. Ja. Im Jahre 2005 hat das FBI die Wohnung durchsucht. Und es ist unheimlich ungeschickt, wenn man hergeht und das Passwort auf einem Zettel einfach liegen lässt.
Ja, das ist wohl wahr, ja.
Und damit konnten dann die entschlüsselt werden, diese Verbindungen. Es konnten die MAC-Adressen festgestellt werden sowieso. Und damit war eindeutig klar, wer mit wem kommuniziert.
Gut, aber die MAC-Adressen, die kann ich ja einfach, wenn ich lausche, mitschreiben, denn ja, die werden ja unverschlüsselt übertragen.
Die hatten die auch schon ziemlich schnell, sobald Verdacht war. Und um sowas aufzudecken, braucht man ja keine große Technologie. Da geht man eben nach Fry's oder Radio Shack in USA, holt sich entweder einen Hardware-Sniffer oder man geht ins Internet und holt sich einen Open-Source-WLAN-Sniffer und kann alles mitlesen. Mhm. Und wenn man die Verschlüsselungsalgorithmen kennt, kann man es finden.
Ja gut, das dauert immer noch einige Zeit. Ich habe versucht, mal solche Sachen, auch eigene verschlüsselte Daten und sowas zu entschlüsseln. Also manchmal dauert es schon Stunden, aber wenn man dann den Key raus hat, dann ist überhaupt kein Thema mehr.
Der Key, der lag ja in Klarschrift in der Wohnung. So, und jetzt kommen wir zu dem, warum das für Privatleute interessant ist. Das ist eine wunderschöne Spionagegeschichte, die passt in jeden Roman. Was man daraus lernen kann, ist A, Passwörter nicht zu Hause rumliegen lassen. Und warum haben die eigentlich in 5 Jahren nicht einmal das Passwort geändert? Mhm. Warum konnte die Geheimdienste, oder FBI in dem Falle, konnten die 5 Jahre einfach mitlesen, was die machten? Das heißt, die waren also sehr, sehr leichtsinnig. Und genau diesen Leichtsinn finden wir ja auch leider auch bei sehr vielen Firmen, auch bei sehr vielen Privatanwendern, dass einfach das Passwort genommen wird, dass das Passwort nicht verschlüsselt wird, dass das Passwort nicht gewechselt wird und dass man einfach so ausspioniert werden können.
Naja gut, also das liegt ja ganz einfach daran, ein Passwort, ein Schlüssel, der soll ja möglichst kompliziert sein, nicht ein normaler Begriff, also nicht, was weiß ich, was Entenfeder oder Heinz Schmitz oder sonst etwas, sondern irgendwie Grützeln, Krumpler, Hopla oder sonst was, damit man es nicht aus irgendwelchen Datenbanken herausfinden kann. Ja. Also irgendein einzigartiger Begriff. Das ist die eine Geschichte. Wenn der dann so gut ist, dann kann ich mir nicht mehr merken. Ich habe einige Dinge, die ich mir mit Mühe merken kann, aber nach dem Urlaub muss ich dann schon mal wieder nachdenken. Und da ich sie nicht aufgeschrieben habe, ist manchmal etwas schwierig. Aber ich habe ein Bildungsgesetz. So, das ist die eine Geschichte. Und wenn ich mir das Ding dann endlich merken kann, dann soll ich es wieder wechseln. Das ist gegen die menschliche Natur und deswegen nur zu verständlich. Aber bei Spionen, da ist es doof.
Da sollte man einfach davon ausgehen, dass wenn die ihr Geld damit verdienen wollen und einen anderen Staat ausspionieren, dass sie dann sowas machen. Aber man sieht auch, die Profis machen da große Fehler und man muss die ja nicht nachmachen. Das andere, was die gemacht haben, ist einfach Informationen in Bildern verstecken.
Steganographie.
Ja. Das heißt, die haben einfach Bilder genommen und haben in diesen Pixeln haben die Informationen versteckt. Die sind normalerweise, wenn man so ein Bild sieht, nicht rauszufinden, wenn man nicht den Einstiegspunkt weiß. Man muss also die Auflösung wissen. Und dummerweise war da auch dann da mit den Unterlagen, die bei der Hausdurchsuchung sichergestellt wurden, konnte man auch diese Sachen alle entschlüsseln.
Also vielleicht für diejenigen Zuhörer, die nicht so bewandert sind darin, also Steganographie, das sind irgendwelche Bilder und jedes Bild besteht ja aus einzelnen Pixeln. Für jede Farbe besteht es aus einem Wert quasi. Und wenn man jetzt das niederwertigste Bit nimmt, angenommen ich habe 255 Bit pro Farbe, und das niederwertigste Bit nimmt, dann verändert das das Bild nicht sichtbar. Man kann also die kleinsten Bits durchaus setzen oder löschen, wie man will, ohne das Bild zu ändern. So, und wenn das Originalbild niemandem als Referenz zur Verfügung steht und ich schreibe meine Informationen immer nur in ein einziges Bit da hinein, dann kann ich da beliebig viel Sachen übertragen. Ja. Und derjenige, der weiß, an welchen Stellen ich wie was hineingeschrieben habe, der kann es auch rausfinden.
Das ist nämlich das andere. Man macht das nicht flächendeckend, sondern man macht nur bestimmte Bereiche.
Man verschlüsselt normalerweise diese Informationen vorher noch.
Ja, ja. Und wenn man die Auflösungen liegen lässt, ist was anders. Für Firmen ist das natürlich eine Gefahr, der Industriespionage, dass so auch Informationen aus den Firmen rausgetragen werden können. Und selbst wenn sie eine forte Kontrolle machen, da ist ein Bild auf irgendeinem Stack, kann man einfach nicht erkennen. Die andere Gefahr, die eben besteht, ist, die auch bei Spionagesachen aufkommt. Früher hatte man diesen Mata-Hari-Effekt. Heute geht das einfach viel einfacher über Facebook. Dann werden diese Facebook-Freundschaften, diese Pseudo-Freundschaften angeknüpft. Mhm. Und die werden dann einfach missbraucht über Social Engineering, wie das auf Neudeutsch heißt, also über Sozialfunktionen, um da einfach Informationen abzuziehen. Mhm. Und das passiert sowohl bei Staaten, in der staatlichen Spionage, wie auch in der Industriespionage. Und da immer mehr, immer verstärkter. Und man kann es nicht beweisen, aber die Gerüchte sind da oder der Verdacht ist da, dass staatliche Organisationen, gerade aus Nordkorea weiß man es, dass die eine Universitätslehrstelle haben dafür, für Hacking. Man vermutet, dass in China auch Ausbildungen laufen für Industriespionage über das Internet, über soziale Netzwerke und eben auch über WLANs.
Also grundsätzlich muss man sagen, wenn man das einigermaßen mit Verstand macht, dann kann kaum jemand mitbekommen, dass man sowas tut. Aber aufgrund der Verhaltensmuster dieser Spione, da kann man es dann doch mitbekommen, weil die sich ja anders verhalten, als wenn ich dir meine Bilder von meiner letzten Vereinsfeier schicke oder sowas, sondern die gehen ja dann nach bestimmten Rhythmen vor und daraus kann man dann ableiten, da könnte was dran sein. Nur auch hier muss man klar sagen, das nachzuweisen, wenn man es richtig macht, dürfte fast unmöglich sein.
Also der tote Briefkasten von heute ist im Internet. Hm. Der ist nicht mehr an der Mauer unter der Brücke oder sonst wo oder unter der Parkbank, sondern der ist im Internet, irgendwo oder irgendwo in einem Netz.
Gut, ein Einblick in ziemlich dumme Spionageverfahren oder ziemlich dumme Leute, die das da gemacht haben und gleichzeitig...
Die technischen Verfahren sind klasse. Mhm. Die können wir auch nutzen, wenn wir uns heimlich Informationen zukommen lassen, die zum Beispiel der Manfred nicht hören soll.
Mhm. Sowas gibt's?
Das gibt's.
Aber wenn wir es jetzt verraten haben, dann weiß das ja. Nein. Also diese Informationen gibt es bei uns natürlich nicht. Hans, schönen Dank für diese Informationen, die du uns gegeben hast. Und machen Sie es zu Hause bitte nicht nach. Und wenn ja, dann so, dass keiner merkt. Was Apple sich da mit dem neuen iPhone geleistet hat, mit der Empfangsstärke, das ist absolut der Hammer. Wenn man sich das überlegt, das Ding ist neu, kann alles, ist die eierlegende Wollmilchsau und wenn du es in die linke Hand nimmst, dann bricht die Feldstärke zusammen bis zum Verbindungsabbruch zum Provider. Muss man sehen. Und außer frechen Sprüchen habe ich nichts gehört von Apple dazu.
Ja, nun, ich habe nun auch ein iPhone, ich habe das 3GS, der Vorgänger, und das ist auch kein Weltmeister im Empfang von Relaisstationen der Telekom oder so. Das geht schnell den Berg runter, wenn ich dann Konkurrenzprodukte nebenlege, habe ich kein Problem mit 3G zum Beispiel, das zu empfangen. Oder während das iPhone hört da einfach auf. Das ist also...
Ja, Problem ist ganz einfach, die haben die Antenne außen herumgeführt und wenn du das in die linke Hand nimmst, dann schließt du mit dem Handballen die Antenne da unten kurz. Und dann bricht die Feldstärke zusammen.
Ja, und da hat der Bill Gates doch gesagt, dann sollst du eben nicht so telefonieren, sondern anders telefonieren. Das ist in die Finger, nur die Finger nehmen, damit du da keinen Kurzschluss
hast. Ja, das war die eine Frechheit. Und die andere ist, dass sie jetzt versuchen, die ganze Welt, also auf den Arm zu nehmen, indem sie sagen, jetzt machen sie da ein Software-Update. Also wie man per Software-Update diese falsch konstruierte Antenne dorthin kriegen will, das weiß ich nicht. Sie behaupten zwar, dass der Algorithmus zur Berechnung der Anzahl der Balken, dass der verkehrt ist und dass der zu wenig anzeigen würde. Warum aber das iPhone nicht von der Feldstärke ausgeht, sondern sich die Anzahl der Balken ansieht und sagt, jetzt sind wenig da und bricht dann die Verbindung ab, das haben sie damit nicht erklärt. Was kann man denn per Software eigentlich machen?
Gut. Ja, das gab da auch schon mal, das wurde auch schon mal ein WLAN-Kabel versteigert bei eBay.
Ja, also ja, gut, du kannst natürlich auch, wenn dir dein Auto zu langsam ist und du gehst da in die Werkstatt zurück, kannst du
neuen Tacho
bauen holen. Dir einen neuen Tacho ein, der schneller anzeigt. Also das Problem ist ganz einfach, das iPhone ist meiner Meinung nach HF-mäßig vollkommen falsch konzipiert. Die haben wahrscheinlich die Designer über die Entwicklungsingenieure, die HF-Ingenieure und das ist nicht trivial, dieses HF-Problem. Gesiegt und was dabei rauskommt, das sieht man. Aber dann soll man das ganz, ganz ehrlich sagen. Was sie machen können, das ist intern das Regelverhalten der Verstärker, der HF-Verstärkung, etwas zu ändern. Aber damit
haben sie letztendlich Software.
Nichts. Ja, ja, genau, das könnte man per Software machen. Aber damit ist letztendlich nichts gewonnen. Und da, wo ich die Antenne kurz schließe, wo die nichts mehr empfängt, da ist nichts mehr zu empfangen.
Ob das dann keiner vorher ausprobiert hat? War man sich da so sicher?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die da auch Linkshänder, die das immer in der rechten Hand
hatten. Da gibt es auf jeden Fall demnächst sehr wahrscheinlich ein bei eBay zu ersteigern, so ein Teil, wo ich dann so 20 cm Abstand da habe, so ein Träger zum... So ein Plastikteil, was ich da drauf mache, und dann ist das iPhone 20 cm von meiner Hand weg.
Lieber Herr Kollege, ich denke, bevor es schlimmer wird, fangen wir einfach an aufzuhören.
Ja.
Dann sagen wir also
und Tschüss. Daumen nach oben, das haben wir, glaube ich, früher immer gemacht.
So, Daumen nach oben und Tschüss.
Und Zickzack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.